Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Gruppenphase neigt sich dem Ende zu bei der Weltmeisterschaft. Die Mannschaften haben noch ein Spiel oder zwei Spiele. Deutschland hat noch ein letztes Spiel am Montagabend gegen Großbritannien. Es sieht weiter nicht sehr gut aus in Richtung Viertelfinale. Und wir wollen mal über das Turnier und natürlich auch über das Wochenende sprechen. Bernd Schmickerath ist mit dabei. Grüße nach Zürich.
Grüße, Herr Fetzer.
Ihr könnt euch die Tabelle aufmachen, wir können es jetzt nochmal runterbeten. Es ist natürlich ein bisschen komplizierter mit Direktvergleich, aber wir brechen es mal runter. Deutschland hat 7 Punkte, noch ein Spiel. Montagabend gegen Großbritannien kann auf 10 Punkte kommen. Dann wollen wir die Ungarn und die Briten nicht respektlos behandeln, aber ich denke, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand gegen diese Mannschaften noch was liegen lässt. Also die Letten haben schon 9 Punkte und ein Spiel noch. Und wenn sie das gewinnen, dann sind sie durch. Und selbst mit 10 Punkten, mit einem Punkt, wären die Letten durch, weil sie eben sowohl Deutschland als die USA, als auch die USA geschlagen haben. Das einzige Szenario, in dem Deutschland noch ins Viertelfinale kommen kann, ist, dass es einen Dreiervergleich gibt mit Deutschland, Österreich und der USA. Wenn alle 13 Punkte haben, das ist der Fall, wenn Deutschland eben gegen Großbritannien nach 60 Minuten gewinnt, wovon wir ausgehen, und dann die USA, die wahrscheinlich dann am Ende auch auf 10 Punkte kommt, ihr eines Spiel nach 60 Minuten gewinnt und das gegen Österreich nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Dann hätten nämlich die USA und Österreich auch 10 Punkte, dann hätte es einen Dreiervergleich gegeben oder würde es den Dreiervergleich geben. Und dann hätte Deutschland durch den deutlichen Sieg gegen Österreich +4 in einem Dreiervergleich mit Österreich und der USA das beste Torverhältnis und wäre dann im Viertelfinale. Das ist die einzige Möglichkeit und die ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, also ist nicht komplett unwahrscheinlich, aber ich gebe dir schon recht, also es müsste genauso laufen, weil man könnte ja eigentlich denken, ja, ist doch wunderbar, dann lass die Österreicher gegen die Amerikaner gewinnen, dann sind die Amerikaner nicht vor Deutschland, ja, dann sind die Österreicher aber vor Deutschland, ne? Also das ist, wie gesagt, ein bisschen viel Rechnerei. Was ihr wissen müsst, ist, wahrscheinlich heute werden die Amerikaner gegen Ungarn gewinnen, die Deutschen werden gegen Großbritannien gewinnen, ja, und dann kommt es halt auf den morgigen Tag an, auf das große Gruppenfinale zwischen den USA und Österreich.
Ja, und Lettland spielt dann auch am 26. noch gegen, gegen Ungarn.
Ja, ja, also das ist durch.
Ja, genau. Ja. Vor allem, weil Lettland eben ja den Vorteil hat, wenn es einen Vierervergleich gäbe, oder halt dann, die haben halt einfach die USA und Deutschland geschlagen und nur gegen Österreich verloren. Also die hätten da immer den Vorteil, dass im direkten Vergleich einfach mehr Siege gegeben hat. Und genau, also am 26. Mai, also morgen, Dienstagnachmittag 16.20 Uhr, da wenn Deutschland schon gespielt hat, müssen sie dann praktisch noch den Österreichern die Daumen drücken, dass die genau, also bis zur 60. Minute müssen sie den Österreichern die Daumen drücken und dann den Amerikanern, dass sie dann noch gewinnen. Und das wäre dann das Szenario und es wäre dann, wenn es so läuft, natürlich auch nicht verdient für die deutsche Mannschaft, ins Viertelfinale einzuziehen.
Nein, auch sagen, nach der Leistung, ja. Richtig, und vor allem nach den wenigen Siegen. Also du kannst ja eigentlich nicht erwarten, dass du mit 3 von 7 Spielen, die du gewinnst, weiterkommst. Und ich habe auch mir mal die letzten Turniere so angeguckt. Mit 10 Punkten kommt man nicht so oft weiter. Ne? Also das wäre schon eine Ausnahme. Ist nicht so, als wäre das noch nie passiert, aber es wäre schon eine Ausnahme. Dafür gab es in anderen Jahren sogar auch mal Mannschaften, die sind mit 11 oder 12 Punkten ausgeschieden.
Ja, man muss halt sagen, dass diese Gruppe dieses Jahr eine breite Mitte hat, also du hast halt die Schweizer und die Finnen, die wegmarschieren, die dann auch am letzten Spieltag, im letzten Gruppenspiel der Gruppe A am Dienstagabend dann den Gruppensieger ausmachen unter sich im direkten Duell, die sind weg und dann hast du halt, ja, Lettland, USA, Deutschland, Österreich und von den 4 Mannschaften kommen halt 2 ins Viertelfinale und Deutschland hat halt die direkten Duelle gegen Lettland und die USA verloren. Also unterm Strich ist natürlich die Schlussphase gegen die USA das, was man da rausgreifen kann, ja, wenn das besser gelaufen wäre, wenn Deutschland entweder das Spiel nach 60 Minuten gewonnen hätte oder dann in der Verlängerung, was ja auch möglich war, dann Penaltyschießen, ja. Also sowohl in der Verlängerung war Deutschland da die aktivere Mannschaft, als auch im Penaltyschießen führten sie ja lange, bis die USA die letzten beiden reingemacht haben. Also dann wird es jetzt besser aussehen, sagen wir mal so. Weil man hat den direkten Vergleich gegen die USA hatte. Aber verloren hat es Deutschland natürlich gegen Lettland eigentlich dann unterm Strich.
Genau, wir das Spiel hättest du niemals verlieren dürfen, war ja von Anfang an klar, ist, du sagst, gegen die 3 Top-Teams kannst du sagen, verlierst du, dann musst du die beiden direkten Duelle gegen die anderen beiden aus der Mitte gewinnen und unten Ungarn, Großbritannien brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber das haben die Deutschen halt nicht geschafft, sie haben gegen Lettland verloren und das ist der Knackpunkt, ganz klar.
Ja, und dann, wenn wir das ganze Jahr uns anschauen, hast du halt bei Olympia und Weltmeisterschaften gewonnen gegen Dänemark, gegen Frankreich, gegen Ungarn, gegen Österreich und vielleicht dann noch heute Abend gegen Großbritannien. Und du hast halt 2-mal gegen Lettland verloren Und du hast halt auch gegen die Slowakei verloren und zweimal gegen die USA. Insofern ist es dann halt einfach auch jetzt aktuell eine Mannschaft, die ja die vielleicht da gar nicht reingehört ins Viertelfinale.
Ja, definitiv. Die Frage ist halt, was sagt das generell darüber aus, über den Status des deutschen Eishockeys? Weil man kann ja durchaus sagen, Turniere sind immer nur eine Momentaufnahme, wer ist gerade verfügbar. In einzelnen Spielen kann eh ziemlich viel passieren, kannst mal in heißen Goalie rennen oder trifft fünf von den Pfosten und sowas. Trotzdem finde ich, dass es schon mehr ist als eine Momentaufnahme. Wenn wir auch das Turnier aus dem vergangenen Jahr mitnehmen, ist das einfach keine gute Entwicklung, die das deutsche Eishockey gerade nimmt.
Ja, und wir haben es ja bei Olympia auch schon besprochen, als wir so die beiden Mannschaften gegenübergestellt haben. Klar, ist dann auch wieder ein Spiel gewesen und das nimmt auch eine bestimmte Richtung dann ein. Aber trotzdem war es unter dem Strich so, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich von den NHLern müsste ich das ausgleichen, beziehungsweise eigentlich sogar leichter Vorteil Deutschland. Und von den Nicht-NHLern, da ist halt die Frage, wer das Spiel gewinnt. Und da waren es dann halt in dem Fall die Slowaken. Entweder mit den Einzelspielern oder mit dem besseren Einsatz oder mit dem besseren Ansatz, Spielansatz oder wie sie den umgesetzt haben, was auch immer. Aber ähnlich ist es ja auch gegen Lettland. Also mit NHLern das Spiel verloren gegen Lettland, ohne NHLer das Spiel gegen Lettland auch verloren. Also das sind so aktuell Slowakei, Lettland sind dann eher so die Gegner, mit denen man sich jetzt so vergleichen muss, ob man da überhaupt noch in den Top 8 bis 10 drin ist.
Ja, und dann müssen wir natürlich immer und immer und immer wieder wiederholen, dass ja auch Russland fehlt. Ne? Und wer weiß eigentlich, wie Belarus so drauf ist. Also da wird ja auch ganz vernünftig Eishockey gespielt. Ne? Und das wäre, zwar ist das ein Team, was eher immer unten in den Tabellen zu finden ist, aber da kannst du halt wahrscheinlich auch mal ein Spiel verlieren.
Wie hast du so insgesamt jetzt über die Gruppenphase, du warst das ganze Turnier vor Ort, ja auch so die Entwicklung dann in der Mannschaft, was so Stimmung, ja, Interviews anbelangt, wahrgenommen? Denn es hieß ja vorher, boah, die Stimmung ist richtig gut und also wir gehen jetzt da rein und schauen auch vor allem, dass wir einfach da ja mit Spaß reingehen und das durch Turnier mitnehmen. Es sah so ein bisschen aus, als wäre das wirklich so auch, ich will nicht sagen forciert, aber einfach ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt mit guter Stimmung reingeht.
Ja, es war natürlich wichtig nach Olympia, weil die Stimmung halt so schlecht war und da wollte man dem, glaube ich, was entgegensetzen. Ne? Und dann natürlich in der Vorbereitung ist die Stimmung eigentlich immer ganz gut, weil da sind ja dann Spieler bei, die dann zum ersten Mal Nationalmannschaft spielen oder Leute, die vielleicht länger nicht dabei waren, wieder zurückkommen. Und auch vor dem ersten Spiel war die Laune hier gut. Ich fand auch nach dem ersten Spiel hat man noch gesagt, ja gut, sind halt die Finnen und wir waren jetzt nicht offensiv gut, aber man kann halt gegen die Finnen verlieren. Aber dann, wenn wir sehen, dass dieses zweite Spiel gegen Lettland hat natürlich die Stimmung extrem gedrückt, weil alle um die Wichtigkeit wussten. Und dann kam halt da direkt danach das 1-6 gegen die Schweiz und danach hat schon wirklich gebrannt. Also dann waren die Leute extrem angenervt. Nach dem USA-Spiel kann man sagen, war die Stimmung insofern besser, dass man gesagt hat, okay, wir haben endlich mal einen Punkt geholt, wir haben ganz gut gespielt, wir haben geführt und alles. Dann kam natürlich die Kontroverse um die nicht genommene Challenge hinzu. Jetzt muss man sagen, nach Ungarn und Österreich jeweils ein 6-2-Sieg, war das so ein bisschen gemischt. Einzelne Spieler hatten dann vielleicht ein gutes Spiel und haben sich gefreut, dass sie mal gewonnen haben. Aber wenn wir Moritz Seider dann auch gehört haben, der hat das sehr realistisch eingeordnet. Da ist jetzt kein Funken Freude bei dem zu sehen. Also der sagt schon ganz klar, Leute, das sind Ungarn und Österreich. Also wenn das der Anspruch ist, dass wir diese Spiele gewinnen und uns dann irgendwie extrem darüber freuen, dann bin ich hier falsch. Das hat er jetzt nicht O-Ton so gesagt, aber er hat halt gesagt, man muss das in Relation setzen, gegen wen wir gespielt haben. Und er hat ja zum Beispiel auch gesagt, naja, wir können uns jetzt hier nicht, Zitat, ultra freuen, wenn wir gegen Ungarn und Österreich Hattrick schießen.
Ja. Was sind so aus deiner Sicht ja die Hauptgründe oder wo forschen wir und sagen, okay, daran liegt es. Also ich lande halt einfach immer wieder bei Eiszeit in der DEL, also sowohl für die, die da sind, die mitspielen, als auch für die, die vielleicht einfach weitere Kandidaten wären, dann erweiterter Kreis. Aber also gerade wenn man sich zum Beispiel die Special Teams anschaut, dann ist das einfach über das komplette Turnier nicht gut. Da kommt natürlich auch dazu, dass sich diese Special Teams nicht vor dem Turnier so einspielen konnten. Das ist aber eine besondere Situation, die andere Mannschaften so auch haben, dass die NHLer erst kurz vorher kommen oder vielleicht noch welche aus dem Finale mit dazukommen. Ist ja nicht so, dass irgendwie, also ein Červenka und ein Sedlak, gut, Tschechen sind vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber egal, es sind ja auch andere Mannschaften, die lang dabei sind, oder andere Spieler, die lang dabei sind in den Playoffs in ihrem Land. Das ist einfach, so ist die Weltmeisterschaft. Aber ja, also Special Teams ist natürlich was man rausgreifen muss und aber auch einfach im 5 gegen 5 teilweise Temponachteile und Stellungsfehler und verlorene Zweikämpfe, weil die anderen mit mehr Tempo und mit Aggressivität und mit mehr Härte kommen.
Ja, und wir müssen natürlich auch über individuelle Form reden, denn Natürlich, gibt dir recht, es sind zu wenig deutsche Spieler in prominenten Positionen, in entscheidenden Situationen auf dem Eis in der DEL. Aber es gibt ja durchaus Leute, die das auch häufiger machen. So ein Tiffels, so ein Michaelis, so ein Wissmann und sowas. Die spielen ja alle normalerweise in ihren Teams, auch Special Teams. Aber manche von denen, ich fand in den ersten Spielen, sah Kai Wissmann überhaupt nicht gut aus. Ich finde, Leon Hüttl spielt ein ganz schwaches Turnier. Ich finde auch, dass Marc Michaelis wieder mal nicht gut aussah. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Ich finde, Michaelis ist seit dem USA-Spiel ganz gut drauf. Die erste Reihe mit Tiffel, Samanski und Reichel ist sowieso die beste des Turniers. Also die beste deutsche Reihe natürlich des Turniers. Und auch Kai Wissmann hat sich gesteigert. Erik Mick hat jetzt mal getroffen. Das liegt natürlich auch an den Gegnern. Aber insgesamt merkst du, dass die jetzt so ein bisschen Selbstvertrauen gefunden haben. Würden die jetzt in der jetzigen Phase gegen Lettland spielen, wäre die Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar höher, dass sie was gewinnen. Also es ist irgendwie eine Mischung aus allem. Du hattest vorher Absagen. Es ist natürlich bei weitem nicht der beste Kader und es sind nicht nur erwartbare Absagen wie Leon Dreiseitel, der dann irgendwie verletzt ist, oder Justin Schütz, der verletzt ist, sondern es gab halt noch weitere Absagen, die dir vielleicht ein bisschen wehgetan haben. Dann kam halt der Spielplan dazu, dann kam halt wirklich individuelle Formkrisen dazu, dann kam so eine schlechte Stimmung dazu. Also irgendwie ist das so eine Gemengelage aus vielen verschiedenen Dingen, aber die sorgt halt dafür, dass du insgesamt die entscheidenden Spiele verloren hast.
Ja, und also es ist schon so, dass auch Olympia dann ein Bruch war, weil ich mir kein Spieler spricht das natürlich aus, aber ich denke, manche, die da nicht berücksichtigt worden sind und das gern gespielt hätten, denken sich dann auch nach einer langen DEL-Saison, okay, ja, also warum soll ich jetzt da ran und da die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn ich da jetzt im Februar nicht gut genug war. Würde nie jemand so sagen, aber das wäre ja auch eine nachvollziehbare Reaktion, beziehungsweise ich könnte es verstehen, wenn sich ein Spieler so dann fühlt.
Ja, also. Ja, ich meine, Moritz Müller hat ja in dieser großen Magenta-Show vor der WM zumindest so gesagt, dass er das Gefühl hatte oder dass es für ihn so war, dass die einen haben nur auf die anderen geguckt und die anderen dachten, die müssen es alleine machen. Und mit den einen waren die DL-Spieler gemeint und mit den anderen die NHL-Spieler. Ja. Natürlich gab es bei Olympia da eine Art von Bruch. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch was Persönliches war, dass die einen die anderen nicht mochten. Das glaube ich sogar eher nicht.
Nein, sonst also da glaube ich den Spielern, dass sie sagen,
von Wertigkeit, ja, genau, von Anerkennung. Ne? Und dann, da müssen wir natürlich über das Trainerteam reden. Und ich finde, wir können auch hier über das Trainerteam reden, weil wenn wir die Unterzahl angucken von Alexander Sulze, wenn wir die Überzahl angucken von Mark French, das ist alles nicht gut. Und das ist natürlich die Frage, ob das dann an den Vorgaben liegt, ob es an der Ausführung liegt, sind wir wieder beim Thema individuelle Form. Aber ich fand, das sah auch strukturell nicht so doll aus, ehrlich gesagt. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. Man kann jetzt nicht nur alles auf die Spieler auf dem Eis schieben. Man kann aber natürlich auch nicht nur alles auf die Trainer schieben. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, Kreis muss sofort weg, der kann gar nichts. Was ist das eigentlich für ein Idiot und sowas und so. Und ich verstehe Kritik an Harry Kreis und man merkt ihm auch selber an, dass er das mitbekommt. Er ist ja sehr, sehr kurz angebunden, wenn er mit uns redet. Er reagiert auch teilweise genervt, teilweise sogar so ein bisschen schnippisch, muss man sagen. Also das ist nicht mehr der lustige Harry, der mal einen Spruch raushaut, wie das 2023 oder 2024 noch war. Also du merkst bei ihm auch, dass der Druck wirklich steigt. Aber es ist halt auch nicht so, dass Harold Kreis hier der Bösewicht ist und alle anderen sind unschuldig. Ne?
Ja, also es kommt wie immer im Sport dann vieles zusammen. Ja, und alles zusammen führt dann dazu, dass es aktuell nicht gut aussieht. Aber ich wollte vorher auch bei Olympia gar nicht, ging es mir gar nicht nur um die, die dabei waren, sondern auch um die, die nicht dabei waren, also die nicht berücksichtigt worden sind. Also es ist ja einerseits, haben vielleicht während des Turniers dann manche Spieler eine untergeordnete Rolle gehabt, die sich vielleicht mehr erhofft haben, aber auch insgesamt haben sich Spieler dann das Turnier von zu Hause also angeschaut, die sich erwartet haben, dass sie mit dabei sind. Super schwierige Entscheidungen, überhaupt gar keine Frage. Aber also jetzt in dem Jahr ist mein Eindruck schon so ein bisschen, weil es heißt immer, ja, alle kommen super gerne und spielen halt, Moritz Heider hat es sogar mal gesagt, jetzt während dieser Weltmeisterschaft, wir kommen einfach sehr, sehr gerne und spielen für diese Mannschaft und ich denke nicht, dass es aktuell für alle gilt, einfach. Ne? Also,
das sieht man ja auch. Ich auch nicht, absolut.
Also, es wird natürlich dann irgendwie, also ich habe es ja gesagt, zum Beispiel einmal vor ein paar Tagen mit Yasin Elitz gesprochen, der hat gesagt, ja, es war eine mental anspruchsvolle Saison, ja, war es auf jeden Fall. Wenn du unbedingt für Deutschland dann spielen willst bei so einem Turnier noch, dann nimmst du das aber noch mit. Und noch einmal, ich kritisiere keinen Spieler, der sagt, ich brauche hier mal eine Pause, weil mein Job ist es halt für meinen Verein zu spielen und da will ich dann nächste Saison wieder gut sein. Steht mir auch überhaupt nicht zu, die Spieler zu kritisieren, aber es ist nicht so, dass alle in Strömen sofort die Hand heben und sagen, ja, auf jeden Fall, ich bin da. So ist es nicht.
Genau, und ich glaube auch jedem, gerade in dieser Sportart, gerade wenn man lange Playoffs gespielt hat, dass man irgendwie eine Verletzung oder zumindest irgendwie angeschlagen ist. Aber sind wir mal ehrlich, Hätten die Spieler, die jetzt abgesagt haben für die WM, mit derselben Verletzung auch für Olympia abgesagt, wenn sie nominiert worden wären? Weiß ich nicht. Ne, klar, jetzt haben wir natürlich auch die besondere Situation, dass jedes Jahr eine WM ist. Das ist natürlich nicht so wie in anderen Sportarten. Gucken wir zum Beispiel auf den Fußball, wo jetzt eine WM stattfindet, wo das dann Riesendiskussionen sind und für manchen irgendwie der Lebenstraum platzt, weil er nicht zur WM kann. Im Eishockey ist es natürlich oft so, oh komm, ich habe schon 5 davon gespielt und wenn ich dieses Jahr aussetze, dann bin ich ja nächstes Jahr wieder dabei. Das kommt natürlich auch noch hinzu.
Und alles auch wieder, wenn ein Spiel ein bisschen anders läuft in diesem Jahr, nehmen wir mal das Slowakei-Spiel bei Olympia, ja, das Viertelfinale, wenn Deutschland vielleicht um eine Medaille spielt, also im idealsten Fall sogar eine Medaille dann gewinnt, ja, dann, oder das Spiel um Bronze vielleicht knapp verliert oder auch verliert, aber halt weit kommt, vielleicht kann das ja auch wieder so eine Sogwirkung entfachen und alle sehen, boah, bei Olympia ist es aber super gelaufen, ich will da wieder dabei sein bei der Weltmeisterschaft, auch für die nicht mit dabei sind. Also das ist natürlich alles immer, ja, im Sport dann auch abhängig von einzelnen Ergebnissen, vielleicht auch mal einzelnen Situationen, die so oder so laufen können, aber trotzdem ist es ja jetzt kein Schlaglicht jetzt bei einem Turnier, sondern es sind halt jetzt einfach 3 suboptimale Turniere hintereinander.
Ja, und ich finde auch bei Olympia kannst du ja nicht sagen, dass diese Mannschaft dann irgendwie unglücklich ausgeschieden ist nach einem heroischen Kampf und 3-4 nach Verlängerung gegen Kanada oder sowas, ne? Sondern sie hat in der Vorrunde schon enttäuscht und sie hat im Viertelfinale halt ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. 2-6 gegen die Slowakei verloren. Der beste deutsche Kader der Geschichte oder wie es immer so falsch hieß, aller Zeiten. Und das war halt extremes Enttäuschen. Dann schwingt natürlich auch so eine Grundstimmung mit, ne? Und ich finde, die hat sich ein Stück weit auf dieses Turnier hier in der Schweiz bislang übertragen.
Und Thema Grundstimmung, wenn wir halt ins Nachbarland und ins Ausrichterland schauen, dann ist das halt einfach was komplett anderes. Natürlich super easy, nach 5 Siegen kannst du gut drauf sein, ja. 6 Siegen, genau, stimmt. Ja, genau. 6 sind mittlerweile natürlich nach dem Wochenende, kannst du gut drauf sein. Aber wenn ich so jetzt mittlerweile, keine Ahnung, meine Social-Media-Feeds aufmache, dann sehe ich eigentlich nur noch lachende Schweizer, ja, und alles ist super gut und was ich, Blind Ranking, Romagnosi und Timo Meier, und du denkst, okay, machen die jetzt das da gerade? Wahrscheinlich haben die das Zeug natürlich alles vor der Weltmeisterschaft aufgezeichnet und das läuft halt jetzt, aber du denkst, okay, die sind alle super drauf, da hat ein Kevin Fiala, der ist da und sagt, ja, also der ist jetzt natürlich als Fan da, logisch, es ist halt auch die Weltmeisterschaft in seinem Land, natürlich kommt er da und schaut sich das an und ist da und Glauser und die Verletzten und die kommen auch in die Kabine und machen die Starting Six und was weiß ich, ja. Aber es ist einfach, alle sagen immer, ja, alle Familie und da sind meine besten Freunde so ungefähr und wir kommen so, so gerne. Aber du musst dann auch einfach zum Beispiel auch allein schon mal in der NHL die Situation haben, dass alle kommen können. Ja?
Also, genau. Ja. Genau. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen nervt bei der Diskussion, die jetzt hier zwischen, also bei der Diskussion, wenn man so Schweiz und Deutschland vergleicht. Wir brauchen nicht darüber reden, dass die Schweizer Liga stärker ist, dass da bessere Spieler, so wie André Ghetto, Malgin, Berchi, Rochette und sowas, dass da Spieler sind. Auf dem Niveau hat Deutschland keine Spieler in der DEL. Das ist ganz klar. Und hier Eishockey spielt ja auch eine andere Rolle. Es ist auch viel präsenter. Also alleine, dass der SRF, also wenn man so will, das Pendant zur ARD und zur ZDF, dass die hier jedes Spiel übertragen und das mehrsprachig und hier riesig unterwegs sind und ein riesen Auffahren. Das hast du in Deutschland nicht, ganz klar. Hier ist einfach mehr Eishockeyland. Logisch, weil bei uns natürlich auch der Fußball viel größer ist, ne? Deswegen, ich will überhaupt nicht sagen, dass die Schweiz den Deutschen nicht ein Stück voraus ist. Aber ich finde es auch immer so ein bisschen übertrieben, weil die Schweizer halt das historische Glück haben, dass sie gerade eine goldene Generation beisammen haben. Und ich glaube nicht, dass diese Generation in 5-6 Jahren noch so zusammenspielt. Da sind jetzt mehrere von den Leistungsträgern, die sind über 30, teilweise sind die schon Mitte 30. Das wird auch nicht mehr allzu lang dauern, bis in der Schweiz mal ein Umbruch ansteht. Und dann, wenn ich mal so gucke, kommt da auch nicht so viel nach. Ne? Also die letzten Drafts waren nicht gut. Und wie gesagt, die Leute sind alt. Und was man auch bitte nicht vergessen darf, die Schweizer haben halt auch das Glück, dass ihre Top-Leute bei NHL-Teams spielen, die nie weit kommen. Lass doch mal Nashville und New Jersey mal 2-3 Jahre in Folge ins Halbfinale kommen im Stanley Cup, in den Stanley Cup Playoffs. Dann sind die auch alle nicht hier. Dann können die sich nicht so einspielen. Dann zieht das vielleicht andere auch nicht so mit. Also, ja, die Schweiz ist super und mir macht es auch wirklich Spaß hier und ich würde mich auch freuen, wenn sie das Ding holen, weil sie es endlich mal verdient haben nach all den Silbermedaillen in den letzten Jahren. Aber es läuft halt auch sehr viel für die, ne? Es ist nicht so, dass nach dem Motto, oh, bei Deutschland sagen alle ab, weil die keinen Bock haben, bei der Schweiz kommen alle, weil es hier so geil ist. Ja, die kommen halt auch, weil die Zeit haben und fit sind. Ne? Klar, Josi hat jetzt einmal auch nicht gespielt, das muss man dazu sagen, und trotzdem sind sie ins Finale gekommen. Aber so viele NHL-Leute, wie die Deutschen jedes Jahr nicht zur Verfügung haben, aus Verletzungsgründen, aus Playoff-Gründen, haben die Schweizer halt nicht.
Ja. Aber also Quervergleich mit der Schweiz ist jetzt die Frage, ob wir den jetzt machen sollten. Ich hätte es bei Olympia gerne gesehen, das Duell dann wirklich in einem Best-on-Best-Turnier, wie sie besetzt sind. Ich sage trotzdem, also selbst wenn beide Mannschaften top besetzt sind oder wenn bei beiden Mannschaften komplett alle NHLer fehlen, ich sehe die Schweizer vorne aktuell mit dieser Mannschaft. Und wir haben jetzt über die NHLer gesprochen, ja, schön und gut, aber es ist halt einfach auch, also Malgin, André Ghetto, Türkauf, Riad, Knack, Jäger, in der Verteidigung, Kukan und so weiter und so fort, die spielen alle nicht in der NHL. Die spielen alle in der National League in der Schweiz und die spielen wichtige Rollen in dieser Mannschaft.
Gebe ich total recht, jetzt kann man in der Schweiz natürlich.
Cianoni habe ich natürlich noch, müssen wir vielleicht Cianoni, auch noch
logisch. Ja. Auch der, ne, wird bald 39. Ja. Wie lange macht der noch? Ne?
Also, Roman Josi wird einen Tag nach dem WM-Finale 36. Also das ist jetzt nicht so viele Weltmeisterschaften, hat er auch nicht mehr. Ja.
Nee, und ich sagte, wenn die hier Gold holen, dann wird es auch eine Rücktrittswelle geben. Bin ich fest von überzeugt. Die sind natürlich jetzt auch alle da, weil die endlich Gold holen wollen und weil es halt auch die Heim-WM ist. Und dann kommt das Glück hinzu, dass diese Heim-WM auch im Olympia-Jahr stattfindet, wo dann viele andere absagen. Man muss ja auch ehrlich mal gucken, die Schweiz hat noch nicht ein richtiges Top-Team gespielt. Ne? Also klar könnte man jetzt sagen, Deutschland und die USA und Lettland, das sind schon stärkere Teams, aber die USA ist dieses Jahr extrem schwach besetzt. Deutschland hat halt die Probleme, über die wir seit Wochen und Monaten reden. Lettland ist auch ohne richtige NHL-Leute da. Das heißt, der erste richtige Test für die Schweizer wird auch jetzt erst das Spiel gegen Finnland. Und dann warten wir mal ab, wie es da so läuft. Und dann warten wir vor allem mal ab, wie es in der K.O.-Phase läuft. Ich traue denen durchaus den Titel zu. Ich finde, sie haben es verdient. Aber es ist jetzt auch nicht so, als sei die Schweiz auf einmal das beste Eishockeyland der Welt. Ne? Und wie gesagt, lass da mal ein paar Leute zurücktreten, dann ist es auch in den nächsten Jahren durchaus mal möglich, dass sogar die Schweizer mal ein Viertelfinale wieder verpassen. Jetzt haben sie 9 in Folge erreicht, Rekord für die. Das ist doch alles super. Aber ist auch in 3, 4, 5 Jahren noch alles super?
Ja, und lass mal nicht vergessen, dass die vor 2024, also wo die ja wieder Silber geholt haben, also reihenweise das Viertelfinale verloren haben. Ja, also immer in der Gruppenphase gut, waren, unter anderem gegen Deutschland. Ja, genau. Also
und ist auch nicht so gegen den Dreiseil in Deutschland.
Genau. Ne? Also es ist jetzt wirklich einfach, wir haben jetzt zweimal hintereinander, haben sie natürlich Silber geholt und haben das in den Köpfen und dass sie jetzt hier vielleicht sogar
Gold holen könnte. Ja, und da schon das Interesse, aber überleg auch vergangenes Jahr mal, Viertelfinale Österreich, Halbfinale Dänemark. Ne? Also wie gesagt, ich will denen gar nichts wegnehmen. Aber du siehst ja auch, es ist jetzt nicht so, als hätten die sich immer von Anfang an gegen die absoluten Top-Nationen immer durchsetzen müssen. Und bei Olympia zum Beispiel, ja, sind bitter ausgeschieden gegen Finnland. Aber da waren sie von der Medaille auch ganz, ganz weit entfernt. Ne?
Dennoch ist dieser Vergleich ja interessant, weil Deutschland will es ja nächstes Jahr bei der Heimweltmeisterschaft genauso entfachen, diese Euphorie und diese Stimmung rund um die Mannschaft. Und bei der Schweiz funktioniert es natürlich auch, weil die Ergebnisse stimmen. Ja, lass die vorne vielleicht mal ein Spiel verlieren, dann lass sie auch das Spiel gegen Deutschland verlieren. War jetzt nicht knapp, aber lass das mal passieren. Dann kann es natürlich auch ein Downer sein. Ja, und dann ist auch nicht mehr alles nur rosig.
Nee, und der Riesenvorteil ist natürlich, wenn du jahrelang immer wieder die gleichen Spieler zur Verfügung hast. Ja gut, da mal fehlt der, mal fehlt der, mal fehlt der. Aber im Grunde ist der Stamm ja gleich geblieben. Die sind ja eingespielt, natürlich nicht so wie eine Vereinsmannschaft. Aber das kommt dem ja schon sehr nah. Bei Deutschland gibt es genau eine eingespielte Reihe. Das ist die eben erwähnte mit Samanski, Reichel und Tiffels. Und die ist auch ganz gut. Aber bei der Schweiz ist es ja so, dass da zumindest einzelne Duos seit Jahren so zusammenspielen. Und dann funktioniert es auch, ne?
Ja, das ist ja nicht nur Strategie, sondern das kann auch, ist einfach mal Glück, ja, dass einfach zwei dann im selben Verein landen, in der NHL sogar noch mehr, ja, dass sie im selben Verein spielen und dann vielleicht sogar noch teilweise in derselben Reihe. Und logisch, Malgin, André Ghetto ist dann einfach nur mal eine ganz andere Sache, jetzt schon seit Jahren. Sowas hat Deutschland natürlich nicht, klar.
Nee, vielleicht entwickelt sich diese Reihe, die wir gerade aufgezählt haben, so in die Richtung. Die hätte letztes Turnier schon so zusammengespielt bis zur Verletzung von Lukas Reichel. Keine Ahnung, vielleicht wird das ja wirklich sowas, dass man sagt, wenn Nationalmannschaft, dann spielen die halt immer so zusammen. Keine Ahnung.
Ja, man kann es den Vereinen natürlich nicht vorschreiben, aber dann sind wir wieder bei der DEL. Wäre natürlich dann auch cool, wenn mal zwei deutsche Nationalspieler, die also wirklich auch eine tragende Rolle haben in der Nationalmannschaft, dann auch in der Sturmreihe zusammenspielen.
Aber das gab es ja mit Nöbels und Föder jahrelang. Ne? Da haben die ja schon so zusammengespielt. Ja. Aber die sind halt beide nicht hier.
Und eigentlich ja auch das eingespielte Verteidigerpaar Wissmann-Müller. Man sagt immer, ja, Wissmann und Mick spielen zusammen in Berlin im Verein. Ja, aber die spielen ja nicht in einem Paar, sondern die spielen halt im gleichen Verein. Aber auf dem Eis zusammen sind halt Wissmann und Müller und Jonas Müller ist halt auch nicht mit dabei. Insofern, es gibt dann schon nochmal, ja, einfach... Es ist vielschichtig auf jeden Fall.
Das ja, absolut. Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass die Schweiz natürlich aktuell sich weiter von Deutschland entfernt. So sieht zumindest aus, ne, größere Schritte. Aber ich gebe zu bedenken, dass die Schweizer Top-Generation, jetzt diese goldene Generation, auch ein paar Jahre älter ist als die deutsche Generation. Und mal abwarten, wie es so, sagen wir mal Olympia 30, keine Ahnung, ob die Schweiz da dann auch noch zu den Top-Teams gehört. Weil wenn wir uns die letzten Drafts angucken, kommt da wirklich fast nichts nach, ne?
Neunschwander ist dann jetzt so, der ist als 18-Jähriger oder 17-Jähriger schon U20-Weltmeisterschaft
gespielt. Und vielleicht darf Liam Bixel da noch immer mal mitspielen, ne? Das war ja, halt
deutlich. Also ich höre auch den Schliefz-Podcast aus der Schweiz jetzt zu diesem Turnier, weil ich natürlich auch die deutschsprachigen Podcasts von den deutsch- oder englischsprachigen Podcasts von den anderen Nationen gerne höre. Und da haben auch die beiden Hosts, auch die verstehen das einfach nicht jetzt, selbst nach dem Trainerwechsel, ja, warum der nicht jetzt einfach mal die Chance bekommt. Ja. Also klar, er hat einmal für die U20-Weltmeisterschaft, wer das nicht weiß, Liam Bixel, einmal für die U20-Weltmeisterschaft abgesagt und seitdem wird er einfach nicht mehr berücksichtigt und auch schon im Vorhinein, schon lang vor dieser Heimweltmeisterschaft war klar, nein, bis nach der Heimweltmeisterschaft, das ist glaube ich so aktuell die Regelung, bist du nicht mehr dabei.
Ja. Bis einschließlich 26 hieß es, spielt er nicht für die Schweiz. Ja.
Um nochmal auf die deutsche Mannschaft zu schauen, jetzt ich nochmal einfach Eiszeiten in der DL, das wollte ich jetzt einfach auch nochmal mit Zahlen nochmal unterfüttern. Es gibt 32 Spieler in der deutschen Eishockeyliga, die in der Saison 2025-26 Hauptrunde und Playoffs zusammengerechnet über 4 Minuten Eiszeit in Special Teams hatten. Insgesamt 32. 9 davon sind deutsche Spieler, also potenzielle Nationalspieler. Und das ist aus meiner Sicht zu wenig. Das müsste mindestens die Hälfte davon sein oder eher Richtung 20. Ja, wenn du dann halt einfach sagst, die sind dann in den entscheidenden Situationen, ich rede hier vom Powerplay und in Unterzahl natürlich, aber sind da auf dem Eis, denn da zählt es dann einfach. Und es ist in der DEL einfach so, abgesehen mal von den großen Clubs, dann im Finale jetzt irgendwie Berlin, Mannheim oder wenn du auch nur München dazu hast, da hast du dann schon mal 3 Deutsche in der Powerplay-Formation oder so, aber es kommen einfach bei anderen Clubs Powerplay-Formationen und Unterzahl-Formationen aufs Eis. Das sind halt von 9 Spielern, 5 Powerplay, 4 Unterzahl ist vielleicht ein Deutscher dabei. Ja? Und das ist der Verteidiger in Unterzahl. Also.
Richtig. Und dann ist die Frage, sind die einfach nicht gut genug? Also ist das völlig berechtigt, dass so wenig davon spielen? Oder ist das auch so eine Sache, dass man ihnen nicht vertraut? Und dann reden wir natürlich auch wieder über das Thema Manager, über das Thema Trainer, weil es da halt so gut wie gar keine Deutschen gibt in der DEL. Und da muss man natürlich auch wieder beim Deutschen Eishockeybund ansetzen. Muss nicht viel, viel mehr in die Trainerausbildung investiert werden? Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, klar wird hier auch mal diskutiert, ja, überlebt der Kreis das Turnier, ist der bei der Heim-WM noch da? Und dann kommt jedes Mal spätestens nach einer Minute die Frage, ja, aber wer soll es denn machen? Also nenn mir doch mal einen deutschen Trainer, der wirklich von dem du sagen würdest, ja, das wäre mein idealer Nationaltrainer. Okay, Markus Sturm, völlig unrealistisch, weil er einen NHL-Job hat. Und sonst, findest du Alex Sulzer wäre einer? Findest du Thomas Popisch wäre einer? Findest du, dann müssen wir ja schon in die zweite Liga gucken, findest du Christoph Kreuzer wäre einer? Also so viel ist da ja nicht. Es gibt ja so gut wie keine deutschen Eishockeytrainer. Wird Kobinien Holzer einer, der jetzt an die U20 herangeführt wird? Oder von dort Tobi Abstreiter? Was mit Patrick Reimer, der ja mal U18 Honorartrainer war, aber dann der Kaufbeuren Sportmanager wurde, also auch quasi diesen Trainerpfad jetzt erstmal verlassen hat? Was ist mit Marcel Gotsch, der zumindest Co-Trainer in Mannheim ist? Also ne, du siehst, dass wir schon auf solche Namen jetzt zurückgreifen. Aber generell auch aus dieser 18er-Generation. Was ist denn mit Christian Ehrhoff? Der macht gar nichts. Ne? Also gar kein Vorwurf. Ne? Also ne, alles gut. Der hat da seine Physiobude in Mörs. Ne? Ich will ihm nicht vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Ne? Aber es kommt halt auch extrem wenig nach, was Trainer angeht. Ne?
Ja, also tatsächlich wären Sulzer und Popisch dann die beiden, die mir als erstes eingefallen wären natürlich. Ja, aber so ist halt auch die Frage, wollen die das machen? Ja, die haben jeweils halt dann DL-Jobs, ja, machen sie das dann zusammen mit dem DL-Job? Weiß ich nicht, ob das optimal ist. Ja, es ist auf jeden Fall kompliziert.
Ja. Ja, und das ist halt auch ein Problem, ne? Und das gleiche mit den Managern, ne? Also ich verstehe jeden Manager und ich verstehe auch jeden Trainer, der dann auf Nordamerikaner sitzt, ne, so als Beispiel, oder sich ein paar Finnen oder Schweden oder was auch immer holt, ne? Weil es geht in dieser Branche natürlich darum, das nächste Spiel zu gewinnen und nicht abzusteigen, Platz 10 zu erreichen, Platz 6 zu erreichen, Meister zu werden, was es da halt alles immer für jeweilige Saisonziele gibt. Das verstehe ich, dass man dann als Trainer irgendwie am 46. Spieltag nicht denkt, ah, jetzt setze ich immer den Spieler ein, weil der könnte ja in 4 Jahren dann vielleicht mal ein Tor gegen Lettland bei einer WM schießen. Ne? Das verstehe ich alles. Aber trotzdem ist das System ja irgendwie nicht unbedingt förderlich dafür, dass die Nationalmannschaft besser wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ist es überhaupt die Aufgabe der Vereine, die Nationalmannschaft besser zu machen? Genau. Leben die nicht im eigenen Saft, ne? Haben die nicht irgendwie, sind die ihren Dauerkartenfans oder ihren Sponsoren oder wem auch immer, ihren Gönnern nicht eher verantwortlich als der deutschen Nationalmannschaft, ne? Klar, kann man auch diskutieren.
Ja. Also ich glaube, dass der durchschnittliche deutsche U25, ich nehme jetzt einfach mal willkürlich einfach U25, ja, also Anfang Mitte 20 Spieler, durchaus weiß, dass die meisten Importspieler, die da kommen, besser ausgebildet sind und vielleicht auch wirklich besser sind. Nur die Frage ist, braucht die Liga diese Spieler? Also du hast ja auch keine absoluten oder wenige High-End-Spieler, wo du einfach sagst, okay, boah, wegen dem gehe ich ins Stadion. Ja, also da einfach sagt also klar hast du mal in Top-Mannschaften oder auch in allen Mannschaften vielleicht dann mal in der ersten Reihe diese Spieler und sagst, okay, gut, es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Aber die Frage ist ja wirklich, braucht die Liga dann so viele von diesen Importspielern und dann natürlich so viele Doppelflaggler? Das ist ja das nächste Thema. Ja, oder kann man nicht einfach sagen, okay, wir reduzieren das und das Niveau sinkt dann einfach auch in der Liga, aber es kann ja dann wieder steigen, weil die Spieler, die ja die Ausbildung haben und dann einfach spielen müssen, ja, mit eigentlich ja schon unter 20, aber sagen wir mit Anfang 24, die werden halt durch diese Spielen besser und das Niveau steigt dann wieder. Und ich sage das ja so oft, die DEL funktioniert ja nicht, weil das in erster Linie, weil es herausragendes Eishockey ist, sondern die DEL funktioniert einfach, weil die Eishockey-Begeisterung groß ist in Deutschland, weil die Stadien cool sind, weil die Stimmung gut ist in den Spielen und weil du halt ausgeglichene Spiele hast. Aber auf welchem Niveau du diese ausgeglichenen Spiele hast, ist doch dem durchschnittlichen Eishockey-Fan egal.
Ja, und völlig egal.
Und wenn jetzt ich gefragt werde, auch von Leuten aus anderen Ländern, ja, wie das Niveau der deutschen Eishockey-Liga ist, dann ich sage, mein Gott, ich muss das halt einfach, das sehe ich doch im Spiel dann einfach nicht, wenn Leute, die das gleiche Niveau haben, gegeneinander spielen. Das ist doch immer davon abhängig, wie viel Druck kriege ich vom anderen Spieler? Kann ich das, was ich kann an der Scheibe, ja? Kann ich das umsetzen oder kann ich es nicht umsetzen, weil das Tempo halt vielleicht höher wird vom Gegenspieler? Aber das Niveau sehe ich doch dann erst einmal, wenn diese Spieler sich dann vergleichen mit Spielern aus anderen Ligern, eben bei entweder in der Champions Hockey League oder eben bei Länderspielen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass mir das Niveau egal ist, aber es wird, glaube ich, nicht, wenn man jetzt die Importspieler reduziert, so sein, dass da nur noch rumgestolpert wird, sondern die deutschen Spieler sind ja auch ausgebildet. Also es gibt ja Akademien, es gibt ja Vereine, die Spieler ausbilden. Nur, ganz witzig, jetzt die letzten Tage mit einem Funktionär, sag ich mal, aus dem deutschen Eishockey gesprochen, etwas tiefer, nicht in der DEL, aber die Frage ist doch, bilden deutsche Teams Spieler aus, die im eigenen Team in der ersten Mannschaft dann in der Liga spielen können? Und die Antwort ist doch nein, größtenteils. Egal, ob jetzt DL, DL2, DL2 vielleicht manchmal noch, ja, aber auch selbst Oberliga, ja. Also dann hast du halt Oberliga, hast auch Vereine, die Nachwuchs haben, aber der Nachwuchs spielt dann nicht in der Oberligamannschaft, weil da halt einfach schon wieder Profis kommen, ne? Also, es sind ja keine Halbprofis mehr in der Oberliga, sind ja Profis. Und selbst in der Bayernliga, ja, da wird dann teilweise die Import, in der Bayernliga wird teilweise die Importregel ignoriert. Dann laufen da halt 8 bis 10 Tschechen rum. Also wie soll sich dann ein deutscher Spieler weiterentwickeln?
Ja, du hast völlig recht. Und wir können ja mal auf die DL2 gucken, ne? Weil in der DL2, die nennt sich ja selber sogar, wir sind eine Ausbildungsliga. Wir haben eine U24-Regel. Wir haben eine U21-Regel. Und wir haben das Förderlizenzmodell mit der DL. Hier sollen die jungen deutschen Spieler, wenn sie noch nicht bereit sind für die DL, dann sollen sie bei uns die Plätze kriegen und dort gut spielen. Ich frag dich jetzt mal, von den Top 30 Scorern der DEL2 diese Saison. Was glaubst du, wie viele Deutsche dabei sind?
5 bis 7 irgendwie so.
Es sind 4. Ja. Und ich lese jetzt mal vor, wer das ist. Es ist Marcel Müller, 37. Es ist Max Faber, 33. Es ist Philipp Gugula, 38. Und es ist Nikolas Linsenmeier, 32. Das sind die 4 deutschen Spieler in der Ausbildungsliga DEL2, die unter den Top 30 Scorern sind.
Ja.
Und das sagt doch alles, oder?
Genau. Und dann, ich würde da tatsächlich auch auf die Punkte schauen und nicht nur auf die Eiszeit, weil, also Eiszeit kriegen sie auch nicht viel, ja, würde ich jetzt mal sagen. Aber es geht ja einfach auch nicht nur darum, die rumlaufen zu lassen, sondern die müssen dann einfach auch in Situationen kommen, wo sie Dinge halt einfach lernen. Und nicht nur im Training, sondern unter Druck vor 5.000, 6.000 Leuten und mit Gegnerdruck einfach auch.
Ja, klar. Und jetzt guck dir mal das Beispiel an aus der Stadt, aus der ich komme. Natürlich ging es für die DEG Köln. Im ersten Jahr, richtig, ging es für die DEG erstmal darum, sich irgendwie zu konsolidieren in der zweiten Liga. Aber jetzt, und jetzt soll es ja irgendwie, ne, also klar, die sagen nicht, wir wollen aufsteigen, aber wir wollen zumindest mal irgendwie es umorientieren, wir wollen jetzt oben mitspielen, wir wollen irgendwie mal in ruhiges Fahrwasser kommen und sowas. Und ich verstehe, dass es auch darum geht, dass es diesen Verein bald überhaupt noch gibt, weil so eng ist es in Düsseldorf, ne? Aber guck dir mal den aktuellen Kader an. Du hast da jetzt 7 eingedeutschte Spieler drin. Also dieser Verein, deren Fans sich vor ein paar Jahren noch hingestellt haben und so stolz darauf waren, dass ein Alex Ehl, ein Tobi Eder und wer da sonst alles hat, Düsseldorf in jungen Jahren gekommen ist, dass der ja es ganz anders macht als Bremerhaven oder Iserlohn. Da wurde immer mit dem Finger drauf gezeigt, wir tun was fürs deutsche Eishockey und ihr deutscht nur ein. Und jetzt steht die DEG in der zweiten Liga da und steht mit 7 eingedeutschten Leuten, fast alles Kanadier oder Amerikaner. Gut, ist auch mal ein Finne bei, aber in der Regel sind es halt Nordamerikaner. Und kaum einer davon ist jung, die sind alle alt. Also, ja, es geht natürlich darum, dass der Verein nach wie vor existiert, das verstehe ich auch. Aber ich sag mal so, fürs deutsche Eishockey tut die DEG aktuell genau gar nichts.
Von der WM über das deutsche Eishockey wieder zurück zur Weltmeisterschaft, würde ich sagen. Die Gruppe A haben wir, glaube ich, ausführlich besprochen. Schauen wir vielleicht auch noch kurz in die Gruppe B, was sich da getan hat und noch tun kann jetzt in den nächsten Tagen. Also da sind die Kanadier auf 1. 6 Spiele, 6 Siege, kleiner Ausrutscher bei dem Sieg nach Verlängerung gegen die Norweger. Die Tschechen auf 2 haben sich auch gefangen, weil sie auch das direkte Duell gegen die Slowakei gewonnen hat. Und haben dann die Slowaken und die Norweger und die Schweden haben tatsächlich jetzt ein Finale ums Viertelfinale gegen die Slowakei. Und die müssen nach 60 Minuten gewinnen gegen die Slowakei, um überhaupt ins Viertelfinale zu kommen. Dann wären sie vorbei an den Slowaken. Ja, und dann ist auch nochmal die Frage, was machen die Norweger? Ja, die Dänen haben sich zwar...
zwei Spiele,
genau,
ne?
Genau. Die Dänen haben sich gefangen zwar, aber auch nach Verlängerung gegen Italien jetzt gewonnen. Also das ist ein schwaches Turnier. Aber da wird es auf jeden Fall auch noch hinten raus interessant im Kampf ums Viertelfinale.
Ja, aber ich glaube, aktuell hat wirklich Norwegen die Nase vorn. Weil du hast erstens, also Schweden hat einen Punkt weniger. Du hast den direkten Vergleich gewonnen. Und Norwegen hat noch ein Spiel weniger, wie gesagt. Also Schweden hat noch ein Spiel gegen die Slowakei. Und selbst wenn die Schweden das gewinnen, können sie maximal auf 12 Punkte kommen. Und ja, ich glaube auch, dass die Norweger ihr heutiges Spiel gegen Tschechien verlieren. Aber danach spielen sie noch gegen Dänemark, für das es um gar nichts mehr geht. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Schweden in der Vorrunde rausgeht.
Na, aber wenn Schweden gegen die Slowakei wirklich nach 60 Minuten gewinnt, ist man ja eine Schweden
vorbei. Sie die
genau. Nach 60 Minuten, genau, dann sind sie dann weiter. Aber durchaus möglich, dass die Schweden halt auf dem 4. Platz landen in dieser Gruppe und dann würden sie gegen Schweiz oder Finnland kommen. Oder also tatsächlich, wenn die Schweizer das durchziehen, dann würden sie zur Belohnung, haben wir auch schon mal gesagt, die Schweden bekommen. Wobei ich aus der...
Vielleicht wäre es gar nicht so klug, das Spiel zu verlieren.
Du willst doch nicht auf die Slowakei treffen. Also diese Gruppe ist schon, die ist schon...
Die ist schon wild, ne?
Die ist wild und also... Ich meine, da hat jetzt Deutschland nicht unbedingt die schwere Gruppe erwischt, ne? Weil du hättest dann in der anderen Gruppe mal schauen, wie du dich gegen die Slowaken, die Norweger und die Schweden geschlagen
hast. Ja, ich meine, normalerweise hatten wir immer die Situation, du hast 6 Top-Teams im Welteishockey, 3 sind in der Gruppe, 3 sind in der Gruppe, jetzt ist natürlich Russland raus, dafür kann man die Schweiz jetzt als Top-Team dazu nehmen. Aber wenn wir sehen, dass von den 3 Top-Teams, die jetzt in der deutschen Gruppe sind, die Amerikaner ja dieses Jahr eigentlich völlig wegfallen, hast du ja eigentlich nur 2 Top-Teams. Ne? Und bei allem Respekt für die Schweiz, wenn die Russen hier auffahren würden, die ja bei der WM schon immer deutlich mehr gute Spieler dabei haben als andere Nationen. Ich glaube, das wäre noch schwieriger geworden.
Schauen wir zum Abschluss auf den Tag, auf den Montag. Wie gesagt, Deutschland dann am Abend im Einsatz gegen Großbritannien, 20.20 Uhr. Und in der deutschen Gruppe am Nachmittag USA gegen Ungarn. Dann kann man vielleicht... den Ungarn so ein bisschen die Daumen drücken, aber also das wird die USA natürlich gewinnen. Es ist alles noch möglich, also auch ohne den Dreiervergleich.
Meinst du, ist besonders motiviert, weil Orban nicht mehr in der Macht ist?
kann durchaus sein, ja. Und in der anderen Gruppe die Tschechen gegen die Norweger, auch interessant, ja, das Spiel und dann Slowenien gegen Italien. Das ist dann unter dem Strich noch einmal die Chance für Italien mit einem Dreier, also mit einem Sieg nach 60 Minuten, noch die Klasse zu halten, obwohl die Slowenen ja eigentlich ganz gut gestartet sind, aber jetzt sind sie immer weiterhin noch bei 3 Punkten. Ein Sieger, einen überraschenden gegen die Tschechen, nach Verlängerung noch einen weiteren Punkt geholt und die Italiener könnten mit einem Sieg nach 60 Minuten eben vorbeiziehen.
So ist das. Also klassisches Abstiegsduell. Eigentlich waren die ja immer so am letzten Spieltag. Leider war Ungarn gegen Großbritannien ja schon vorher hier in der Gruppe. Wobei das ja auch nicht spannend war. Es ist ja 5-0 für Ungarn ausgegangen. Aber wie gesagt, in Gruppe A ist der Abstieg also schon völlig klar. Großbritannien geht wieder runter. Ja, Gruppe B heute das entscheidende Spiel. Slowenien gegen Italien.
Und nur weil ich das bei uns auch in der Gruppe, in der Bissl Hockey Fankurve schon mal gelesen habe, dass ja die zwei schwächsten Mannschaften oder die beiden letztplatzierten Mannschaften absteigen und nicht ausdrücklich da steht, der letzte aus beiden Gruppen steigt ab. Aber die IHF macht ja ihr Ranking immer so, dass der Platz in der eigenen Gruppe so der erste Tiebreaker ist. Das heißt, einer, der Achter wird in der eigenen Gruppe, kann nicht vor einem landen, der Siebter wird in der anderen Gruppe. Also sind es trotzdem blöd also formuliert.
Genau wie es bei Olympia auch war, dass Deutschland mit weniger Punkten, aber als Tabellenzweiter dann bessere Gesamtposition hatte als, glaube ich, Schweden mit 5 Punkten oder was das war, als Dritter in der anderen Gruppe. Ehrlich gesagt, ich wusste das aber auch nicht. Ich habe auch immer gedacht, die letzten beiden der Gesamtabelle.
Ja, weil halt auch Two-Overall-Team steht ja. Aber im Overall-Ranking sind halt jeweils die beiden Gruppen Letzten halt Vorletzter und Letzter im
Overall-Ranking. Da kann man doch eigentlich sagen, der Gruppenletzte steigt jeweils ab. Ne?
Also aber das wäre, glaube ich, fürs Eishockey einfach zu einfach. Einmal mal so formulieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, es braucht immer 47 Fußnoten. Ne? So sieht's aus. Das geht's nicht.
Ja, wunderbar. Dann schauen wir uns den Montag an. Schauen, was Deutschland macht gegen Großbritannien. Und vor allem natürlich der Dienstag wird dann aus deutscher Sicht interessant. Denn da gibt's also das wichtigste Spiel für Deutschland, wenn es noch irgendwie klappen sollte mit dem Viertelfinale. Ja. Wobei dann die Frage ist, ob das so gut war, dass Deutschland ins Viertelfinale kommt, weil das wieder Dinge kaschieren würde. Ja, aber das wäre es dann eben USA gegen Österreich am Dienstagnachmittag um 16:20 Uhr.
Ja.
Danke an Bernd Schwickerath und Grüße nach Zürich.
Danke an Christoph Hetzel und Grüße, wo immer du bist.
Daheim.